Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Social E-Commerce Show. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und heute soll es um das Thema Influencer gehen. Natürlich nicht um die Grippe, sondern Influencer Marketing. Ich höre immer wieder, funktioniert für mich nicht. Wir haben dir heute auf jeden Fall einige Tipps, ein kleines Päckchen geschnürt, damit du da rausgehen kannst mit mehr Selbstbewusstsein, deine Influencer kontaktieren kannst und das bei dir läuft. Aber davor, erstmal, hi Alex, schön, dass du auch hier bist. Wie geht's dir heute?
Hi Elia, super geiles Thema, das du rausgesucht hast. Ich denke, da sind auch einige Kontroversen so mit dabei, weil ich immer wieder höre, ja, Influencer-Marketing, das ist doch tot oder das ist doch viel zu teuer. Übrigens, ganz kurz, neulich hat ein Kunde von uns auch ein Angebot bekommen, ja, für eine Handvoll Stories und ein paar Postings und so weiter, für ständige Nutzung. Also tatsächlich ein großes Paket, aber dann kam der Hammer, 100.000 Euro. Wollte diese Dame. Damit war das ja schon vom Tisch für diesen Kunden. Aber da ich verstehe ja schon, ja, manche sagen, ey, das ist halt viel zu teuer, die Leute wollen viel zu viel Geld. Aber ich denke, das werden die Leute auch noch erfahren. Influencer-Marketing lohnt sich trotzdem. Man muss natürlich nur ein paar Best Practices und Fallen dabei beachten.
Sehr gut. Gibt's sonst noch was, was du diese Woche vielleicht im Thema E-Commerce erlebt hast, wo du denkst, das sollten die Leute unbedingt mitnehmen erstmal?
Boah, es ist ja... Also wie einiges passiert. Wir haben ja heute eigentlich Feiertag, ne? Es ist wahrscheinlich so jeder. Aber ehrlicherweise, ich habe gerade in der Bäckerei, ich war mit meiner Frau frühstücken, nochmal zwei Unternehmer kennengelernt. Ich kannte die auch vorher schon so vom Sehen. Ich habe immer nochmal Hallo gesagt, denn du siehst es sofort, ja, du kommst rein, und da sitzen ganz viele Leute frühstücken und es gibt nochmal so ein oder zwei Personen, die da mit dem Laptop sitzen. Ja. Weiß ganz genau, okay, pass auf, die sind irgendwie in einem mittleren, höheren Management irgendwie unterwegs oder die sind selbstständig. Und das waren sie in diesem Falle auch. Ansonsten läuft die Vorbereitung aufs vierte Quartal. Ich meine, wir sind da ja jetzt auch schon mittendrin. Die ersten Aktionen laufen auch schon. Black Friday wird vorbereitet. Und da passen Influencer-Kampagnen natürlich auch wunderbar mit rein, weil wir hier wieder wie so ein Orchester, ja, wie so ein Verkaufsorchester starten wollen, wie jedes Jahr. Und das damit verbringe ich eigentlich die meiste Zeit.
Yes, sehr geil. Gibt es denn bei dir im... Also wenn du hast ja eine Handvoll Kunden, wo hast du so den größten Fail erlebt, wenn es darum ging, Influencer-Marketing anzuschmeißen? Gab es da irgendeine Story, die du uns hier heute erzählen kannst?
Absolut. Also der größte Fail ist, dass man Influencer mit Produkttestern verwechselt.
Stiftung Warentest.
Unter diesen Produkttestern, ich meine, das sind auch, also ich meine, sind bestimmt alles nette Leute, ne? Will über niemanden schlecht reden. Aber du siehst es sofort, ja, an deren Instagram-Feed, an deren TikTok-Feed. Die testen einfach ein Produkt nach dem anderen, sagen natürlich nur Gutes darüber, klar, also es ist überhaupt nicht irgendwie so ehrlich, sag ich mal. Und du siehst sofort, okay, die wollen sehr wahrscheinlich einfach nur diese Produkte abgreifen. Und dann haben die vielleicht aus irgendeinem Grund irgendwie Follower, ja, vielleicht auch gekauft, so who knows. Und wollen dann deine Produkte abgreifen, wollen ihm was Nettes dazu sagen. Und das kann in bestimmten Fällen auch okay sein. Ja, vielleicht können wir da später auch nochmal drüber sprechen. Ist jetzt eher so ein Randthema, also ich würde eher die Finger davon lassen. Aber es kann in bestimmten strategischen Fällen in Ordnung sein. Meistens ist es aber so, dass ich das schon oft gehört habe. Ja, wir haben da mit irgendwie so Influencern zusammengearbeitet. Dann habe ich mir die zeigen lassen. Dann waren das offensichtlich nur so Produkttester. Und dann haben wir diese Online-Shops halt gesagt, ja, das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, wir haben nichts darüber gemerkt. Und dann frage ich noch so weiter, wie wurde das denn strategisch geplant? Wie wurde das getrackt? Und so, ja, wir haben denen halt Produkte geschickt und dann ist in den nächsten Tagen, nachdem es live ging, wir haben es auch bei uns repostet. Wow, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber null Strategie dahinter. Das ist so, ich sag mal, der größte Fail, den ich schon mehrfach gehört habe.
Also nehme ich hier gleich schon mal drei Sachen mit. Follower sind nicht alles. Wenn die Leute paar hundert oder paar tausend Follower haben, muss nichts bedeuten. Kann gekauft sein oder kann keine zusammenhängende homogene Zielgruppe sein. Dann sagtest du noch, wenn der Feed von diesen Leuten aus jedem Post oder jedem Reel mit einem anderen Produkt besteht, dann auch Vorsicht geboten. Und der dritte Punkt, kannst du jetzt gerne nochmal sagen, was hast du nochmal gesagt zu dem, dass die, ja genau, so plakativ einfach nur das Produkt in die Kamera halten. Mega geiles Produkt, das musst du jetzt kaufen. So funktioniert es halt leider gar nicht.
Also das ist halt überhaupt, es passt überhaupt nicht zu dem anderen Content, beziehungsweise also es passt insofern, dass die halt nur Produkte testen, aber man hat halt überhaupt gar keine Verbindung zu dieser Person, weil die sonst nichts anderes macht, außer halt Produkte zu testen. Und es gibt große Accounts dazu, aber die machen halt nebenher auch noch ganz viele andere Sachen. Es ergibt einfach absolut keinen Sinn. Aber wie war denn deine Woche jetzt so eigentlich? Wie startet dein Q4 und hast du noch ein Fail zu Influencer-Marketing?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist traurig, dass ich das so sagen muss, aber ich habe das mal mitbekommen, dass eine Brand quasi versucht hat, Schmuck zu verkaufen und die das so gemacht hat, wie du es gesagt hast, halt einfach so diese plakativen Standard-Influencer, nenne ich sie jetzt mal, ohne eine klare Nische. Und diese Brand verkauft halt so eine Art von Schmuck, die es so vielleicht noch nicht gab, die sehr hip ist und innovativ. Aber wenn die Kunden sowas Neues bestellen, dann achten sie so sorgfältig drauf, kommt das Produkt überhaupt sicher bei mir an? Ich will eine hohe Qualität und erwarte das auch. Und dann erzählen die Kunden hier von irgendwas, ja, super schöner Schmuck, super toll, super Preis, bla bla bla, und erzählen keine aufgeladene Story dahinter. Und dann fragen sich die Kunden natürlich, warum kauft jetzt keiner mein Produkt?
Ja.
Das Witzige war, irgendwie hatten sie dann durch Zufall eine Influencerin erwischt, die so auf Ordnung und Sauberkeit geachtet hat und deren Content auch genau in der Nische war. Also die hat den Leuten gezeigt, hey, so tust du deine Schmuckschublade aufräumen, so putzt du dein Zuhause, so guckst du, dass dein Kinderzimmer ordentlich ist und so weiter. Und dann haben sie es darüber probiert. Und dann hat es natürlich direkt den Nerv der Zielgruppe getroffen, die dann voll auf Sorgfalt, Hochwertigkeit und eher so vorsichtig aus sind.
Ja.
Und da hat es gezündet. Das wurde verkauft. Also die Produkte gingen gerade so raus. Und da haben sie sich gefragt, warum denn eigentlich? Und da würde ich gerne heute auch wieder drüber sprechen. Ihr wisst, so Psychologie, Motive ist genau mein Ding.
Das ist genau dein Ding.
Das holen wir. Nachher noch quetschen wir alles aus diesem Thema raus, genau.
Ich weiß, dass wir ja vor Wochen hatten wir noch meinen und den Geburtstag meiner Frau gefeiert. Ja. Da warst du ja auch dabei dann beim Grillen.
Genau.
Und als ich da kurz mal so durch den Flur gelaufen bin, habe ich auch irgendwie deine Stimme gehört und da hast du auch irgendwem von unseren Gästen, ich glaube Thorsten oder so, irgendwas von Kaufmotiven erzählt und der so, Junge, Elia geht schon wieder ab, analysiert hier alle meine Gäste.
Ja, klar.
Bevor wir das Thema einschränken, wollen wir noch eine Pipcard spielen?
Können wir sehr gerne, gehört ja zum Ritual dazu, also können wir nicht einfach auslassen.
Absolut. Was hättest du gerne, Elia? Brand Tactics, Storyteller Tactics oder Productivity Tactics?
Ja, heute ganz klar Storyteller Tactics.
Okay, sehr gut, das passt sehr, sehr gut. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wir spielen immer hier so eine Pipcard. Ja, ist ein ganz wunderbares Produkt, keine Werbesendung an der Stelle. Es ist einfach nur ein super kleines Produkt. Wir haben drei verschiedene Themen. Ich ziehe eine Karte, lese nur die Überschrift vor und dann sprechen wir mal kurz darüber. Es sind alles so Strategien, wie gesagt, einmal zu Storytelling, zu Productivity und zu Markenaufbau, Branding. Und jede Karte beinhaltet quasi eine Strategie, die man nutzen kann, um diesen Bereich zu verbessern. So, Elia, wir haben jetzt wieder eine Headline, die ist... sag mal, schwierig. Die ist schwierig, weil die so allgemein ist. Aber vielleicht kommt's auch drauf. Es geht einfach nur darum, funny.
That's funny. Da muss ich an lustige Scrollstopper denken, die so gerade kursieren, wo irgendwie, so lustig ist nicht, aber irgendjemand wird vom Auto umgefahren, fliegt um und dann gibt's einen Cut zu der Person, die das Produkt bewirbt und einfach auch umfliegt und dann einfach über das Produkt redet.
Also das da sprichst du was an. Ich habe tatsächlich neulich eine Seite entdeckt. Vielleicht kann ich das hier auch mal kurz zeigen. Ich habe es irgendwo als Lesezeichen gespeichert. Nee, Download Viral Video Screens ist es nicht. Mist. Ich finde es vielleicht später nochmal. Ich habe aber tatsächlich eine Creatorin entdeckt auf Instagram. Die hat das nochmal angesprochen. Hat dann auch so eine Seite geteilt, wo ganz, ganz so eine große Sammlung halt herrscht. Wo man diese, ich glaube, sie nannte es irgendwie Transitional Hooks oder so, wo man sich die herunterladen und dann nutzen kann. Super witzig. Ich meine, damit haben ja echt einige Brands oder Creator wirklich Millionen von Aufrufen bekommen. Mittlerweile ist ein bisschen überlaufen. Und hast du den Eindruck, siehst du das häufig?
Also ich hatte so das Gefühl, das schwappte irgendwie so aus dem brasilianischen Markt hierher. Keine Ahnung, warum. Und dann hat es auf einmal jeder benutzt. Mittlerweile ist sogar so, dass es die Instagram-Seiten von den Dorfvereinen hier in der Umgebung auch nutzen, um ihre Heimspiele zu promoten. Also dann ist schon echt weit verbreitet.
Dann ist
schon
überlaufen. Also wenn irgendwer vom Dorf das nutzt, ja, nee, das dann ist wahrscheinlich tot. Ja, dann lohnt sich das nicht. Es haben auch einige Kunden von uns genutzt, auch wirklich sehr aktiv genutzt. Wir haben es auch schon mal für Werbeanzeigen genutzt. Aber auch da habe ich schon gesehen, so krass performt es nicht mehr. Weder organisch noch über Paid Ads. Ja, also dass es halt wahrscheinlich tot ist. Ja, oder man kann es natürlich gerne immer noch nutzen, aber es bringt jetzt nicht so viel. Wenn man sich so ein paar Beispiele anguckt, ich glaube, das erste Beispiel, das sind nach irgendwie 20 Millionen Aufrufe, zigtausend Kommentare, das sollte man jetzt nicht mehr erwarten. Ich gebe dir mal noch so ein paar Hinweise zu That's Funny, weil diese Headline wirklich so sehr allgemein ist. Und zwar stell dir eine Story vor und in der etwas, sag mal, Erstaunliches passiert. Und That's Funny sollte man in dem Falle vielleicht auch nicht zu wörtlich nehmen. Also es geht nicht unbedingt darum, dass etwas lustig ist, sondern es könnte auch so ein fragwürdiger Moment sein. So, oh, das ist aber zum Beispiel seltsam. Ja, so, oh, that's funny, ne? Und das ist halt witzig, aber auch im Sinne von seltsam, dass du es vielleicht nicht erwartet hast. Wie kannst du dir sowas in so einer Story vorstellen, wie man das einsetzt?
Könnte mal rein nach dem Thema oder nach dem Prinzip Disrupt and then Reframe gehen, dass du quasi irgendwie, wie du sagst, eine seltsame Erkenntnis raushaust, die vielleicht noch gar nicht so in den Köpfen drin ist, wo die Leute sich dann denken, funny, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann nimmst du den Frame neu auf und baust quasi einen komplett neuen Frame bei den Leuten auf, wo die dann neue Erkenntnisse mitnehmen und sich dann denken, funny, aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen, lass mich mal weiter informieren oder vielleicht wäre das ja doch was für mich.
Ja, sehe ich genauso. Du kannst so diese, also Glaubenssätze brechen, ist ganz interessant. Ein Glaubenssatz von mir wurde tatsächlich neulich auch gebrochen, was so Instagram-Marketing, also organisches Marketing betrifft. Und zwar hatte ich da viel Content von verschiedenen Leuten gesehen, die sich speziell nur damit beschäftigen, dass die mehr oder weniger so Stummfilme gemacht haben, ja, und zeigen nur so links und rechts und dann ploppen da halt irgendwelche Texte auf und so weiter. Oder man sieht die im Hintergrund einfach irgendwie arbeiten und im Vordergrund lassen die einfach so einen riesigen Block an Text aufploppen, aber auch nur für 5 Sekunden, dann war das Video schon vorbei und ich dachte mir im ersten Moment so, wollte mich verarschen, so schnell kann ich es überhaupt nicht lesen. Und dann dachte ich, Moment mal, that's funny, ich muss das Video jetzt nochmal anschauen, ich muss mir vielleicht einen Screenshot davon machen, ich muss vielleicht versuchen, das Video zu pausieren, um all diese Informationen zu bekommen.
Ja.
Und das war natürlich am Anfang sehr schön geframed, so wie du gesagt hast. Ja, also ich wurde richtig heiß auf dieses Thema gemacht. Deswegen wollte ich da überhaupt so drin graben.
Ja.
Wenn es natürlich irgendwie so niemanden interessiert, dann sagen die, okay, das ist scheiße.
Ja, tschüss.
Ja. Aber ich musste mir das Video dann tatsächlich 5-mal angucken. Ich musste rechtzeitig einen Screenshot machen, musste dann reinzoomen. Also ich musste mich richtig damit beschäftigen. Und da dachte ich, Moment mal, das ist nicht scheiße, so wie ich im ersten Moment dachte. Das ist richtig smart eigentlich.
Genau, Retention, ich denke, natürlich.
Ja. Das passt zu diesem Punkt. Okay, Influencer-Marketing. Wo wollen wir starten?
Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir wieder rein in die Motive gehen, in die Verkaufspsychologie. Und da ist der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass die persönlichen Motive der Zielgruppe auch matchen müssen mit dem des Influencers. Jetzt die Frage an dich, Alex. Wenn du das so hörst, fragen sich die Leute wahrscheinlich, wie finde ich das heraus? Was schwirrt dir da so im Kopf herum?
Also, was ich mir auf jeden Fall immer mit meinen Kunden anschaue, ist, will mir diese Influencer bewerten, ja, dass wir uns einfach mal deren Content anschauen.
Ja.
Und sagen, okay, welche Motive sprechen die halt in ihrem Content schon an? Und wenn dieser Content halt wirklich viel Engagement bekommt an irgendwie Likes, Kommentaren und so weiter, und wenn die Leute viele Follower haben, dann wird das ja vermutlich schon irgendwie passen. Und jetzt müssen wir schauen, okay, treffen eigentlich auch unsere Produkte irgendwie in diese Motive aus dem Content.
Ja.
Jetzt so ein ganz aktuelles Beispiel war, da ging es um Grillen. Ja, das ist auch ein gemeinsamer Kunde von uns, da geht es um Grillen und um Messer. Und klar, die ganzen Follower, ja, die ganzen Zuschauer, das sind alles Männer, die halt auch gerne grillen, ja, die viel schnibbeln und die wollen die wollen was Schönes haben, die wollen was Funktionales haben und das trifft einfach auf diese Messer wunderbar zu. Das trifft auf diesen Creator, diesen Influencer, trifft das wunderbar zu. Das war einfach Match made in heaven und hat an der Stelle einfach auch gut funktioniert. Oder machst du noch irgendwie anders, dass du die Kaufmotive da herausfinden willst?
Ja, auf jeden Fall kann man es natürlich auf dem quasi Base-Level zeigen. Passen die Produkte zu dem, was der Influencer für eine Nische hat? Also wenn jetzt jemand nur über Rennautos erzählt, dann kannst du da wahrscheinlich kein Gemüse verkaufen. Auf der anderen Seite musst du auch mal schauen, welche Wörter benutzt der Creator so in seinem Content. Mhm. Sind das eher so Sachen wie, ich mach's jetzt mal ganz plakativ, zuverlässig, hochwertig und beständig, oder geht's da eher darum so Macht, Status, Kraft und so weiter? Und da hast du dann schon zwei unterschiedliche Zielgruppen, wo, wie du jetzt sagst, wenn du jetzt das schön ansehnliche Messer hast, das du dir eigentlich nur zur Deko in den Raum stellst, damit du den Leuten quasi deinen Status als Chefkoch bestätigen kannst, dann passt es natürlich da oben eher rein in diesen Macht-Status-Content. Ja. Wenn es darum geht, ein sicheres Messer zu haben, wo Schnitte vermeidet, dann bist du eher bei dem anderen Creator besser unterwegs. Also achtet auf die Wörter, die der Creator benutzt. Und wie der Alex schon gesagt hat, schaut euch dann auch mal die Kommentare an. Sind die Leute da eher so außer sich vor Freude? Sind die eher analysierend? Und da könnt ihr dann auch schon ausmachen, passt es zu meinem Produkt? Oder fällt dir dazu noch was ein, was ich jetzt vielleicht übersehen habe?
Was wir auch noch hatten, ist, dass man natürlich gerne mal verschiedene Zielgruppen ausprobieren kann, aber es lohnt sich viel mehr, bei der Kernzielgruppe zu bleiben.
Ja.
Wir haben uns zum Beispiel mal für einen Kunden 10 verschiedene Influencer angeschaut und die Kundin in diesem Falle, ja, hat dann gesagt, pass auf, ich finde diese 2 Damen hier super.
Mhm.
Und dann habe ich so weiter nachgehakt, also, okay, was findest du an denen super? Ja. Mhm. Weswegen hast du denn so Sympathie zu denen? Ja, ich konsumiere deren Content halt auch. Ich so, okay, das ist jetzt vielleicht keine so richtige Grundlage für so eine Business-Entscheidung. Und was mich vor allen Dingen daran gestört hat, war, dass diese Produkte eher für Männer waren. Mhm. Also es war so ein Gründerpärchen, ja, aber die Frau war mehr so mehr die Geschäftsführerin, hat da das meiste Operative gemacht, der Mann war mehr so der kreative Kopf. Und die Produkte waren aber für Männer gedacht. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, aber diese Frauen machen die ganze Zeit nur Frauen-Content.
Ja.
Und natürlich ist es schön irgendwie für die Reichweite und die können das bestimmt sehr kreativ auch darstellen und du magst den Content schon selbst, aber wir dürfen uns jetzt nicht von solchen Motiven leiten lassen, so ich mag das selbst. Vielleicht spricht diese Dame auch quasi die richtige Sprache oder spricht die richtigen Motive an, aber es ist ganz klar ein Männerprodukt.
Mhm.
Und Ausnahmen bestätigen die Regel, Männer kaufen eher von Männern, Frauen kaufen eher von Frauen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ganz ehrlich, so dieser ganze Grill-Content, ja, das gucken sich relativ wenige Frauen.
Konntet ihr das auch direkt in den Zahlen vom Influencer dann auch bestätigen?
Ja, die meisten Follower und so weiter waren auch Männer.
Sehr
und
gut,
die meisten Kunden, jetzt gerade bei dem Messershop, ja, sind auch Männer. Und bei dem anderen Shop mit der Dame, da waren auch 80% der Kunden Männer. Deswegen war jeglicher Content auch auf Männer ausgelegt, denn es ist viel einfacher, die Hauptzielgruppe zu überzeugen, anstatt dann zu versuchen, irgendwie diese anderen 20% zu kriegen. Es gibt ja immer dieses Pareto-Prinzip, ne, 80-20, mit 20% des Aufwandes kriegst du 80% der Leistung. Und so ist es auch viel einfacher, die Hauptzielgruppe zu überzeugen, weil es ist extrem viel schwieriger, diese Randzielgruppe, diese anderen 20% zu überzeugen. Klar, wenn man jetzt schon auf so einem 7-stelligen Level ist und man möchte jetzt so vielleicht die Richtung 10 Millionen knacken, dann muss man natürlich auch so schwierige Sachen angehen, wie diese Randzielgruppe überzeugen und auch vor allen Dingen auch ganz kalte Zielgruppen, die vielleicht noch gar nicht so in deiner Bubble drin sind, die auch noch über zu überzeugen. Aber ganz ehrlich, bis zu 1 Million Umsatz, bis zu 1 Million Gewinn, ist das einfach nicht notwendig.
Ja. Jetzt haben wir hier schon 3 Sachen, die ihr quasi checken könnt. Sind die Influencer legit? Kaufen die ihre Follower oder sind die Zahlen echt? Dann müsst ihr natürlich gucken, passt die demografisch oder ja die Demografie der Zuschauer vom Influencer zu eurer Zielgruppe? Stichwort Mann und Frau als Hauptzielgruppe. Und als drittes, was sind die wirklichen Kaufmotive dieser Zielgruppe und matchen die zu meinem Produkt. Also schreibt euch das schon mal auf die Liste, dann kann keiner sagen, oh, funktioniert für mich nicht. Natürlich, wenn ihr die drei Dinge schon nicht checkt oder nicht validiert beim Influencer, kann es schon gar nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, ist, wie ich es erzählt habe, einfach ein Glückstreffer, so aus Zufall.
Wird viel schwieriger. Was mich auch häufig mal gefragt wird, ist, okay, welche Größe sollen wir denn da eigentlich wählen?
Von den Influencern?
Ja. Genau, von Influencern. Wie gehst du da dran?
Also, ich würde erstmal sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Anzahl der Follower ist nicht alles. Ich glaube, viele Brands tun sich einen Gefallen, wenn sie eher mit Nischen-Influencern zusammenarbeiten. Also wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wir haben da einen Griller, der mit einem ganz bestimmten Gerät grillt und so quasi die Leute mit Rezepten und Tipps und Tricks zu diesem Gerät abholt. Und dann weißt du halt schon, dass diese Leute viel mehr Leidenschaft und Liebe in ihren Content reinstecken müssen, um da immer wieder was Neues zu bringen, anstatt die Leute, die so ein breit gefächertes Thema haben, wo du quasi an 100 Tagen Content machen kannst und immer noch für 300 Tage neue Sachen hast, weil es einfach viel einfacher geht. Also ich würde eher sagen, so, keine Ahnung, Nischen-Influencer zwischen 1.000 bis 10.000, 50.000 Follower eher. Und an die ganz Großen kommst du eh nur mit Riesenbudget dran. Wie du vorhin sagst, die eine Influencerin wollte 300.000 Euro für ein Story-Paket. Und dann ist das Thema, wie sehr steht diese Person hinter deinem Produkt oder sieht eben nur diese 300.000 Euro und hält's dann hier nur so in die Kamera. Hey, das ist das neueste iPhone, das kann coole Fotos machen und telefoniert gut, kauft's jetzt, hier ist der Link, das bringt keinem was. Also bleibt eher bei diesen kleineren bis mittelgroßen und achtet wirklich darauf, ob sie eine tiefere Bindung zu ihrer Zielgruppe haben. Haben die zum Beispiel einen Namen für ihre Community? Reden die oft zur Community oder stellen die nur Produkte vor? So in die Richtung würde ich die Größe auswählen. Oder hast du da noch andere Tipps und Tricks?
Bin ich soweit bei dir? Also werden auch so die besten Ergebnisse und mit Größen zwischen 10.000 und 100.000. Okay. Ja, Sweet Spots vielleicht irgendwo in der Mitte, aber da spielen so viele Faktoren mit rein, wie auch so das Engagement. Häufig haben die, die größer sind, jedenfalls weniger Engagement.
Ja, ja.
Und gerade die, die so ein bisschen so kleiner sind, die sind noch nicht so abgehoben. Ja, das ist halt nicht diese enormen Preise. Also da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis meistens besser. Und ich nehme mal dieses Bild von, bau dir lieber eine Armee an kleinen Influencern, kleinen Accounts auf. Ja. Da kannst du lieber mit 5 gleichzeitig zusammenarbeiten. Ja, die so eine mittlere Größe haben, als jetzt dein ganzes Budget in eine einzige Kooperation zu stecken. Ja. Denn oft waren solche Kooperationen auch Hit or Miss. Wir haben es schon bei einem Kunden, sehr extrem, dass er zum Beispiel jedes Wochenende bis zu 10 Influencer-Kooperationen gleichzeitig hat.
Okay.
Und das sind alles so in diesen kleineren Bereichen, zwischen 10 und 100.000. Das aber dafür halt regelmäßig, immer am Wochenende. Und wir haben halt immer übelsten Sales-Spike so am Wochenende. Am Wochenende ist tendenziell eh immer ein bisschen besser. So, aber gerade dann pushen wir das auch noch über diese Influencer. Und gerade, wenn sich die Zielgruppe mit denen auch so überschneidet, also Leute folgen ja immer mehreren Leuten. Ich folge mehreren Leuten so aus der Nische. Du folgst mehreren Leuten aus irgendeiner Nische und ja nicht immer nur so einer Person aus einer Nische. Wenn zum Beispiel Marie Mustermann ja jetzt so ein Beauty-Produkt sieht, und zwar nicht nur von einem Influencer, sondern von 5 Accounts.
Ja.
Und sie folgt diesen 5 Accounts und denkt sich ja immer, ah, okay, die sprechen alle über dieses Produkt. Dann ist das schon so ein kleiner Hype, den man erweckt, und zwar innerhalb dieser Nische.
Mhm.
Dementsprechend lieber mehr. Wir haben auch gute Ergebnisse mit großen Accounts. Teilweise wollen die aber halt überproportional viel Geld.
Mhm.
Und meine Hypothese ist es, dass die natürlich ab einem gewissen Punkt zahlst du so ein bisschen für so fast schon Promi-Status.
Genau.
Ja, also es ist am Anfang irgendwie so, okay, am Anfang geht es so sachlich eher so Follower und Engagement und diese Zahlen und dann geht es um das plus nochmal irgendwie so extra Status und so Promi-Status, den nochmal extra bezahlt, dann ist halt alles so doppelt oder dreimal so teuer.
Genau.
Wie so quasi so ein DJ für eine Party oder DJ für eine Hochzeit. Ja, plötzlich ist es halt eben viel teurer.
Ja, wenn die Leute bei Love Island oder GZSZ mitgespielt haben, dann ist schon zu spät.
Genau. Die Größe ist auf jeden Fall auch nicht alles. Also da sprechen wir jetzt vermutlich so im nächsten Schritt darüber, wie man das strukturieren kann, wie die verkaufen, was für Aktionen sich da lohnen, was vielleicht überhaupt nicht geht. Aber ja, das ist so weit zu der Größe.
Genau. Du kommst auch bei den sogenannten Mikroinfluencern, den kleineren, wie du sagst, kannst du erstmal mehrere Ressourcen und dann schauen, wie sind die miteinander vernetzt, wie passen die zusammen und dann eher quasi breit gestreut auf mehreren Köpfen quasi die Aktionen verteilen, dann halt eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass es funktioniert. Wenn bei 10 Influencern mal 2 nicht funktionieren, aber dafür die 8 abliefern, dann ist es schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Anstatt dass du einmal dein Geld in eine teure Version versenkst und dann sitzt du da und heulst wieder rum, funktioniert für mich.
100%, ja.
Wie geht ihr daran mit euren Kunden, wenn ihr quasi Influencer sourced? Was sind da so die Schritte, die ihr rangeht?
Also ich sag mal, vom Sourcen her gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder wie so diese manuelle Suche, ja, einmal so Instagram durchforsten und diese verschiedene Hashtags, verschiedene Keywords da einfach einsetzen und die Leute nochmal anschauen, ob die so passen und dann rauszusuchen. Es gibt natürlich auch extra Software dafür. Das machen wir halt bei etwas größeren Kunden, die das schon so professioneller machen. Manchmal melden die sich auch einfach selbst bei einem, weil die natürlich auch interessiert sind an solchen Kooperationen. Ist auch häufig so die beste Art und Weise, weil die dann meistens noch nicht so abgehoben sind. Ja, wenn die sich selbst bei dir melden und sagen, hey, okay, das ist cool, was ihr macht. Ich will gerne mit euch zusammenarbeiten. Meistens kriegen wir da einfach einen deutlich besseren Kurs. Ja. Aber ich kann verstehen, wenn man so 10 Kooperationen pro Woche dann irgendwie durchzieht, dass man da jetzt nicht drauf, also einerseits will man die nicht andauernd manuell suchen und auf der anderen Seite will man jetzt auch nicht davon abhängig sein, dass die einen finden. Da muss man dann immer noch extra Software für nutzen.
Ja. Kannst du da auch, was natürlich jetzt mich und alle anderen interessiert, wie geht ihr bei der Bezahlung vor? Ich habe schon von vielen Brands gehört, dass sie sich eher so Influencer suchen, die dann quasi in Anführungsstrichen Markenbotschafter werden, die sie dann auf Minijob-Basis einstellen. Oder halt eben, wie geht man mit diesen Mikro-Influencern? Wie sind da so die Kurse? Bisher schwebt nur die Zahl 300.000 Euro hier im Raum. Lass uns da mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Was sind da so deine Erfahrungen?
Das ist meistens wirklich sehr, sehr individuell. Also die haben teilweise alle ihre anderen Kurse. Und es kommt ein bisschen darauf an, was wir da auch aushandeln können. Tendenziell könnte man das einfach nach so CPM-Werten machen. Ja, also wie viele Leute erreichst du? Und dann nimmt man da einen groben CPM-Wert und sagt, okay, pass auf, wir erreichen da tendenziell irgendwie 50.000 Leute und das kostet dann X. Das ist dann vielleicht so ein Wert, den man einfach zahlt. Die meisten wollen das so. Und ich muss auch sagen, es ist auch besser für diese Influencer zu zahlen. Wer das kostenlos macht, ist entweder vielleicht noch zu klein, hat noch nicht so viel Erfahrung, da sind vielleicht schon Dinge schiefgegangen oder es ist halt ein Produkttester.
Genau.
Da haben wir diese Leute wieder. Also ich würde definitiv eher dafür zahlen, auch wenn es im ersten Moment irgendwie verrückt klingt. Oh wow, ne, die wollen irgendwie 1.000, 2.000 Euro für ein paar Stories. Man muss da sachlich rangehen und fragen, okay, wie viel kann ich darüber effektiv verkaufen? Wenn man es gut strukturiert, gut verkauft, dann funktioniert das Ganze auch. Ne? Also wir haben da wirklich alles möglich von zwischen 500 bis 10.000 Euro schon gezahlt für solche Influencer-Kampagnen. Und dann kann man natürlich auch mal so ein paar Boni aushandeln, die auch sehr interessant sind. Zum Beispiel, hey, dürfen wir den Content selber nutzen? Aber beispielsweise auch für Ads. Nicht nur einfach bei uns selber posten, sondern dürfen wir den nutzen für Ads? Vielleicht für immer oder vielleicht für eine kurze Zeit. Dürfen wir den selber auch nochmal zurechtschneiden in verschiedene Varianten? Auch ganz interessant. Können wir vielleicht direkt 3 Kooperationen kaufen und dadurch dann nochmal irgendwie vielleicht Prozente sparen? Gerade wenn das so beim ersten Mal vielleicht gut geklappt hat, ja, und man ganz gerne nochmal machen möchte, wir haben mit einer Influencerin zum Beispiel auch so ein Jahrespaket, ne, die postet monatlich etwas und der Shop hat einfach direkt ein ganzes Jahr die gebucht. Die ist jetzt nicht angestellt, aber die hat dann quasi so ein Jahrespaket verkauft.
Ja, also da, ich komme ja selber aus dem, in Anführungsstrichen, Creator-Bereich, da gibt's ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst. Also klar, manche Leute schmeißen euch Pauschalen an den Kopf, was erstmal okay ist. wenn ihr genau wisst, was bekomme ich denn dafür? Was ihr vielleicht noch auf dem Schirm haben müsst oder solltet, ist das Thema Nutzungsrechte. Da gibt's einige Verfechter, die dann sagen, hey, du darfst meine Stories 3 Monate für deine Ads benutzen, aber sonst nicht im Content oder im Shop, wie auch immer. Da gibt's manche, die machen Unterschiede. Ich berechne meine Preise immer so, dass das quasi schon eingepreist ist, dass die Leute das für alles benutzen dürfen. Da kostet es dann halt mehr, aber man diskutiert nicht darum, du darfst jetzt nur 2 Monate im Shop benutzen und dann muss ich das nachverfolgen und so weiter. Und das Dritte ist eben, ich tue mir schwer, einzelne Content-Pieces im Preis zu reduzieren, aber wenn du, wie Alex sagst, zum Beispiel 5 Kooperationen buchst, kann man natürlich ein Paket schnüren, wo für beide dann, wo man sich gegenseitig entgegenkommt und dann für beide passt. Also achtet auf diese Dinge. Nicht, dass ihr dann tot umfällt, wenn euch mal einer sagt, ja, für ein weiteres Jahr Nutzung hätte ich nochmal gerne den 3-fachen Preis. Also habt das auf jeden Fall auch.
Ja, das ist sowas von Pain in the Ass. Also, ja. Ich hatte das jetzt mit einer Kundin und einem Fotografen auch, ja. Also kein Influencer, aber ein Fotograf. Und diese Kundin wurde irgendwie um 10.000 Euro verklagt, weil sie angeblich die Produktbilder nicht mehr nutzen darf. War aber nirgendwo so richtig geklärt. Also das ist ein mega wichtiger Punkt, gerade bei so kreativen Arbeiten, die man da einkauft. Kommen wir doch mal wieder zu dem Thema so Storytelling und Verkauf. Also wenn jetzt so eine Kooperation läuft, wie stellst du dir so den idealen Verkauf vor? Wie sollte so ein Influencer oder eine Influencerin da rangehen, um das Produkt zu verkaufen?
Ich würde mir da anschauen, wie ist so ihr Content und dann mit Leuten zusammenarbeiten, die eher so kreativ und Storytelling-mäßig unterwegs sind, weil die dann natürlich durch diesen Ansatz ihre Zielgruppe in einen Bann ziehen können und dann verkaufen die natürlich auch mehr. Also da geht's jetzt, wie wir schon gesagt haben, nicht nur um das Produkt einfach ein Placement zu bieten, sondern jetzt zum Beispiel, wenn du für diesen einen bestimmten Grill ein Zubehörteil hast, dann suchst du dir natürlich jemanden aus, der diesen Grill benutzt, damit vielleicht irgendeinen Pain hat und dein Produkt löst diesen Pain. Auf einmal kann der hier wieder die Heldenreise erzählen, das war mein Problem. Zum Beispiel, was kann man sagen, das Steak ist immer wieder, egal was ich gemacht habe, am Rost angeklebt. Und es hat mich fast zur Weißglut getrieben, so in die Richtung. Und dann habe ich dieses eine Tool gefunden, mit dem kleben die Steaks nicht mehr am Grillrost. Das ist jetzt vielleicht nicht so das beste Beispiel, aber ihr wisst, in welche Richtung es geht.
Doch, ja, ich glaube, für die Zielgruppe ist ein ganz klarer Pain. Also auch Luxusprobleme sind Probleme.
Genau. Und jetzt habe ich dieses Problem nicht mehr. Meine Steaks sind genau durch, kleben nicht mehr. Die Leute sind begeistert, kommen immer wieder zu mir zum Grillen. Und schon hast du sowieso eine Heldenreise aufgebaut. Und wenn dieser Content dann auch noch, also es muss jetzt kein 6K-Content mit 120 FPS sein, sondern wenn ich hier von Qualität spreche, dann so, dass eben alles wackelfrei gezeigt wird. Vielleicht so verschiedene Kameraperspektiven, damit man auch länger dranbleibt. Und eben dann noch ein nettes Voice-Over drüber. Dann ist es ein schönes qualitatives Paket. Und auf sowas würde ich hier achten. Also kann ich mir den Content zum einen selber anschauen und bleib von Anfang bis zum Ende dran. Auch wenn es nur eine Minute ist. Der durchschnittliche Mensch im Internet hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Also gebt euch Mühe.
Ja.
Und genau auf diese Sachen würde ich hier achten. Würdest du da noch was ergänzen?
Im Grunde kann man, wenn wir uns jetzt nur so eine Story angucken, ich würde übrigens auch von Influencern nahezu immer nur Stories kaufen. Ja, warum, können wir auch noch drüber sprechen. Damit haben wir aber die allerbesten Ergebnisse und das liegt an 2 ganz besonderen Gründen, oder vielleicht 3 besonderen Gründen. Dann sehe ich das eigentlich wie eine ganz normale Ad. Das ist wie so eine Video-Ad. Da hast du meistens eine Hook, da hast du einen Hauptteil, vielleicht mit einer Story, da willst du auf Painpoints eingehen, da willst du die Lösung demonstrieren und zum Schluss muss es ein Call to Action geben. Also das ist nahezu 1:1 wie so eine Video-Ad. Und eine unserer besten Kooperationen hatte auch eine richtig gute Story auf Lager und wir haben die danach analysiert, so warum hat diese Dame 500 Zahnbürsten verkauft? 500 Zahnbürsten in 24 Stunden
Wahnsinn.
Warum? Ja, wir haben uns das nochmal angeguckt, weil wir natürlich diese Informationen nutzen wollten für alle anderen Kampagnen. Ja, vielleicht können wir denen ja was zustecken im Briefing. Ja, sagt das ein bisschen so, zeigt das ein bisschen so.
Mhm.
Diese Dame hatte sich einen Punkt rausgenommen von dieser Zahnbürste. Und zwar, die Zahnbürste hat einen Power-Akku.
Mhm.
Und die hat dann angefangen mit der Hook. Ich kann es nicht mehr hundertprozentig zitieren, aber es war halt ungefähr so. Leute, ich bin jetzt gerade in Dubai. Ja, Influencer waren ja eine Zeit lang alle in Dubai. Und ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe meine Aufladestation für die Zahnbürste vergessen. So, das war diese Hook, ne? Dreck.
Vergisst gefühlt jeder, ja.
Ja, vergessen. Ja. Und klar, ich will natürlich auch irgendwie im Urlaub, wenn ich dann irgendwie 2 Wochen unterwegs bin, möchte ich gerne meine Zähne putzen. Und dann hat die aber weiterhin gesagt so, hey, aber diese Zahnbürste hat einen Power-Akku. Ich habe die vorher aufgeladen und die hält jetzt bis zu 60 Tage bei normaler Benutzung. Und schon haben wir halt ein besonderes Produktmerkmal. Direkt auch die Anwendung innerhalb einer Story. Du musst diese Ladestation gar nicht mitnehmen.
Mit einem kannst klaren super Painpoint, gut reisen.
Ja, die Zahnbürste ist perfekt für deine Reise. Und man könnte es natürlich auch einfach zu Hause im Badezimmer sagen. Hey, die Zahnbürste, die hat einen super Akku. Und wenn ich auf Reisen bin, ist das auch richtig cool. Nein, zeig das doch auf einer Reise. Also genau, wenn's zeitlich passt. Ne? Und das war halt super gut in diese Story eingebettet. Die Hook passte zur Story, es ging über mit der Story, dann es gab irgendwie persönliche Emotionen. Ich meine, jeder vergisst mal auf Reisen was. Du fährst los, halt super relatable, aber hey, gar kein Problem. Du hast auch sozusagen im Urlaub ein strahlend weißes Lächeln, hast einen guten Atem, siehst gut aus, musst sie gar nicht aufladen, kannst sogar nach dem Urlaub noch einen zweiten Urlaub machen, musst die Zahnbürste immer noch nicht aufladen.
Oh, ja, nice.
Und das war halt eingebettet in die Story und das war halt mit Abstand unsere erfolgreichste Influencer-Kooperation. Und dann haben wir das genommen und auch schon so, weißt du, wenn wir mit diesen Influencern zusammengearbeitet haben, machen wir es meistens so, wenn wir wissen, dass die selber gut verkaufen können.
Mhm.
Also bei dieser Dame, bei der wussten wir schon, die kann das sehr gut, aber die hat wirklich nochmal einen draufgesetzt. Deswegen hat die zum Beispiel nachträglich nochmal so einen Bonus bekommen von dem Geschäftsführer, weil die es halt so gut gemacht hat.
Mhm.
Und wir nehmen halt diese Stories und schreiben die da auch mit in das Skript rein und sagen diesen Influencern dann, hey, pass auf, entweder du kreierst eine eigene Story, und zwar so könnte das aussehen, oder du bedienst dich an diesen Stories, die schon funktioniert haben. Klar, pass die bitte für dich an, ja, bitte nicht 1:1 so ablesen, das muss schon irgendwie Sinn ergeben, ja, für dich, aber das sind hier Ideen.
Hey.
Es gibt halt immer Influencer, so, die haben zwar vielleicht viele Follower, aber die können nicht gut verkaufen. Die gehen dann so über, die machen Content oder die gehen dann über in so einen Verkaufsmodus.
Mhm.
Und im Verkaufsmodus ist halt jegliche Kreativität plötzlich verschwunden.
Ja,
ja, und ich denke mir, ich gucke mir diesen Content an und denke so, ja, warum machst du das? Mach das doch so, wie du es immer machst. Warum stehst du da jetzt so plötzlich
stocksteif da?
Ja, auf Biegen und Brechen willst du dieses Produkt verkaufen. Nein, ne, bind das einfach in deinen natürlichen Content ein und dann ist das so ein sneaky Weg. Ja, so Stories in den Content reinzusetzen, das Produkt zu verkaufen. Klar, du musst es deklarieren, weil es natürlich Werbung ist und so weiter. Du musst es aber nicht unbedingt direkt im ersten Satz machen. Du kannst es als Einblendung machen, du kannst es dann im zweiten oder dritten Satz sagen. Damit hatten wir einfach richtig, richtig gute Ergebnisse. Ja,
das sprichst du wieder was an. Wenn ihr seht, wir haben mit Stories richtig gute Ergebnisse, dann bucht nicht die Influencer, die jetzt immer aufwendige Reels posten und da ihr Metier haben und dann mit Stories quasi nie Stories produzieren von sich selber und dann gar nicht klarkommen, dann sagst du es auch, dann werden die auf einmal so aus ihrer Komfortzone gerissen, sind so ein bisschen steif und das merken die Kunden dann auch direkt.
Was wäre für dich eigentlich so eine Art No-Go, was die in diese Influencer und Creator auf gar keinen Fall machen sollten, gerade was so Thema Verkauf jetzt betrifft oder wenn die das Produkt präsentieren?
Wenn, also du meinst No-Gos bei den Influencern selber?
Ja, genau.
Ja. Wenn die sich einfach gar nicht über das Produkt informieren und du halt siehst, also da gibt's ja diesen Test von dem Marvin, der seine Face Cream Hydro Hype da quasi beworben hat.
Ah,
und
ja.
In der Inhaltsliste steht irgendwie, ein Inhalt wäre Sperma. Und die Leute haben das quasi beworben, so nach dem Motto, hey, ich habe das ausprobiert, sogar meine Mutter war zufrieden mit der Creme und so weiter. Also,
oh, bitter.
Es gibt echt Influencer, die einfach das Produkt mitnehmen, die Kooperation mitnehmen, das Geld einstreichen wollen und die Leute dann einfach anlügen. Also das ist ein No-Go, weil du halt quasi ja auf Lügen den Verkauf ja abarbeitest in dem Fall. Und so baust du keine nachhaltige Community oder Zielgruppe für deine Brand auf, weil wir wissen ja, wenn du die Leute dazu bewegen kannst, nochmal zu kaufen, nochmal zu kommen, dann läuft dein Shop einfach viel besser. Aber Leute, die du anlügst, wie oft kaufen die ein, zweimal, dann fällt's auf und dann passt es mit den Leuten.
Ja, das lohnt sich echt wirklich überhaupt nicht. Ja, diese paar Verkäufe mehr, dann die ganz vielleicht die Retouren, die schlechten Bewertungen, so das schlechte Karma. Es gibt ja auch so negative Mund-zu-Mund-Propaganda, die du ja gar nicht siehst.
Ja.
Ja, die du ja gar nicht siehst. Auch das fällt dann immer wieder auf dich zurück. Ist ein absolutes No-Go. Da sollte man auf jeden Fall bei der Wahrheit bleiben.
Wenn wir schon bei No-Gos sind, du hattest vorhin das Thema Briefings angesprochen. Lass uns da nochmal reingehen. Wie bekommen wir das hin, dass die Influencer quasi Stories machen oder Content machen, die wirklich verkaufen? Ich habe da zwei entscheidende Erfahrungen gemacht, als ich mal für einen Kunden in einem Content-Paket Mikroinfluencer gebucht habe. Habe ich denen zum einen ein komplettes vorgefertigtes Skript, wie gesagt, vorgegeben. Da habe ich gemerkt, oh, die reden das irgendwie zu steif, viel zu schnell, viel zu unauthentisch in die Kamera rein. Hat bei 5 Leuten bei einer funktioniert. Das ist natürlich eine Scheißquote, sage ich mal. Nee. Auf der anderen Seite habe ich denen gar nichts vorgegeben und dann hat jeder sein eigenes Ding draus gemacht und dann hat's gar nicht mehr funktioniert.
Ja, nee, bin ich jetzt bei dir, das funktioniert gar nicht.
Wie?
Da darf man sich nicht auf die verlassen, genauso zum Beispiel bei UGC-Creatern und so weiter.
Genau.
Denen einfach gar nichts vor. Und es ergibt doch auch gar keinen Sinn. Du bist doch immer, oder solltest es jedenfalls sein, ja, der Experte, die Expertin für deine Zielgruppe.
Ja.
Und für deine Produkte. Wie kann man jetzt auf den Gedanken kommen, ja, diese Leute, die kriegen das schon selber hin.
Obwohl sie vielleicht das erste Mal in Kontakt treten mit deinem Produkt.
Ja, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich meine, du hast so viele Jahre Vorsprung, ja, stützt die. Komplettes Skript, so 1:1 machen wir auch relativ selten, gar nichts, machen wir auch gar nicht mehr. Ja, am Anfang haben wir mal ausprobiert und so, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Wir entscheiden aber so ein bisschen von Fall zu Fall. Also wenn die gut verkaufen können, dann kriegen die nur so ein grobes Skript, so hey, das sind die wichtigsten Sachen, diese Stories kannst du nutzen, die haben in der Vergangenheit schon funktioniert. Let's go. Also dann gibt es immer so 3-4 Punkte, die unbedingt genannt werden müssen. Falls sie nicht so gut verkaufen können, dann sprechen wir das aber auch konkret an. So, hey, pass auf, ja, dein Content ist cool, damit das aber halt erfolgreicher wird für uns beide. Weil die haben ja eigentlich auch ein Interesse daran, wieder gebucht zu werden, gerade wenn wir es gut gemacht haben, ja. Dann sind wir schon, okay, pass auf, hier ist ein vorgefertigtes Skript. Versuch das bitte danach zu machen. Du kannst Dinge auch selber umformulieren, aber so in dieser Reihenfolge, diese Worte und so weiter, das wollen wir tendenziell hören. Dann wird es manchmal auch stocksteif. Wir hatten aber auch schon Kooperationen, wo wir doch erstaunt waren, dass dann da deutlich besser geworden ist. Denn selbst konnte diese junge Dame, ne, die war Anfang 20, die konnte einfach nicht gut verkaufen.
Ja.
Die konnte nicht gut verkaufen, deswegen mussten wir das vorgeben. Und damit klar, es gab auch sozusagen Griffe ins Klo, ne? Dann war das eben so stocksteif. Gut, dann mit denen haben wir dann auch nicht mehr zusammengearbeitet, weil wir dachten so, okay, das wird halt dann nicht funktionieren.
Okay, das heißt, wenn wir uns jetzt so einen Google Doc vorstellen, ist so in den ersten Zeilen vorgegeben, welches Format sollte Content haben, zum Beispiel Story, Hochkant oder irgendwie Querformat, wie auch immer. Und dann gehst du quasi die Haupt-USP vom Produkt durch. Die, wo du sagst, hey, das sind die, die mir am meisten am Herzen liegen oder die das Produkt wirklich ausmachen. Und dann zeigst du quasi vielleicht an einem Google Drive Link gute Beispiele, was schon funktioniert hat an Content. Gibst nochmal so einen groben Ablauf vom Skript ab. Erst ein paar Sekunden Produktvorstellung, dann zum Beispiel Heldenreise. So könnte es aussehen, aber bring deine eigenen Formulierungen rein. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Wir haben im Grunde so 2 Briefings. Ein so ein kurzes, knappes für die, die es können. Ja. Mit genau den Punkten, die du genannt hast. Und wirklich eins, dass wir dann individuell für diese Influencerin oder für den Influencer schreiben. Also da müssen wir uns natürlich auch den Content angucken. Wir versuchen das auch in ihren Worten schon zu machen und für diese Zielgruppe anzupassen. Und dann soll die das wie so eine Schauspielerin oder ein Schauspieler halt vorspielen.
Ja.
Ist wirklich Wort für Wort geschrieben. Die kriegt auch das Briefing so mit den wichtigsten Punkten. Und wie gesagt, ne, auch so ein bisschen so den Leitfaden. Hey, wenn du irgendwas anders formulieren möchtest, kannst du das schon machen, aber halt dich bitte möglichst daran. Es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen so, hey, nee, das ist mir irgendwie, sind zu viele Vorgaben, ich möchte das nicht. Da muss man so ein bisschen abwägen. Ne? Auch okay. Sozusagen, was bezahlst du jetzt für diese Person, wenn das jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich günstig ist, dann würde ich auch schon mal sagen, ja, okay, dann machen wir das. Das wird jetzt vielleicht nicht so die beste Kooperation, aber es ist halt eine Kooperation im Mix.
Okay.
Aber wenn es dann doch pricey ist, also das schon teurer als vielleicht erwartet, ja, dann wollen wir natürlich möglichst das Beste rausholen. Wenn wir sagen, wir glauben, diese Person kann nicht so gut verkaufen und die will sich auch nicht an das Skript halten, nee, dann ist das halt ein Red Flag, dann machen wir es
nicht. Was könnte dir helfen? Geht ihr da so Test-Placements ein, wo man sagt, erstmal eine Story oder wie geht ihr daran, um zu gucken?
Ja, also auch da kommt es ein bisschen so auf die Preise an. Tendenziell wie so mehrere Stories auf einmal haben oder so bis zu 60 Sekunden. Mhm. Das wird ja früher so von in so 15 Sekunden Blöcke gesplittet an Stories. Mittlerweile kann man ja so 60 Sekunden einfach durchmachen. Also das ist nur so ein Block. Ja, diese 60 Sekunden ist auch in Ordnung. Das hat meistens so einen Preis. Und klar, bei der ersten Kooperation sagen wir, okay, wir machen das jetzt einmal so für diesen einen Block, für diese 61 Sekunden und that's it. Wenn das dann gut funktioniert hat, dann gehen wir dann nochmal ins Gespräch rein. Wann wollen wir dann vielleicht die nächste Kooperation machen? Wollen wir vielleicht ein anderes Produkt, nochmal genau das gleiche Produkt? Und da war ich auch wirklich erstaunt. Also was denkst du oder sozusagen aus deiner Erfahrung heraus, wie oft kann man so mit einer Person zusammenarbeiten?
Wenn das wirklich alles passt, was wir jetzt besprochen haben, die Person kann verkaufen, die Kaufmotive matchen, dann fressen die Kunden quasi dieser Person echt lange aus der Hand, bis es quasi an einem Punkt ist, wo sie die Person vielleicht 600 Mal in einem Jahr gesehen haben und sich denken, auch nicht schon wieder die. Aber ich denke schon, da kannst du eher, ja, auch jahrelange Kooperationen aufbauen, ne?
Ja, das war ein Learning für mich, wo ich wirklich erstaunt war. Schnell kommt man ja auf die Idee, okay, man macht das einmal, dann wurde halt schon der größte aktive Teil der Follower ja abgegrast.
Genau.
So, ne, die haben das ja schon gesehen. Dann wäre die ja schon so gestorben für die Brand.
Ja.
Überhaupt nicht der Fall. Ja. Also wir haben ja teilweise wirklich monatlich immer mit den gleichen Leuten auch zusammengearbeitet und das hat immer wieder neue Sales gebracht.
Ja.
War ganz erstaunlich. Ja, irgendwann wird es natürlich nur ein bisschen weniger und weniger, muss man ein bisschen rotieren oder mal ein paar Pausen und so weiter einlegen. Oder es gab natürlich auch Influencer, die gesagt haben, ja, ich will jetzt aber das Doppelte. Warum? Also irgendwann willst du jetzt plötzlich das Doppelte?
Na.
Okay, dann wird so eine Kooperation auch mal beendet. Aber man kann erstaunlich häufig mit denen zusammen.
Stimmt,
was glaubst du denn? Ich hatte ja vorhin gesagt, okay, wir kaufen eigentlich nur Stories.
Okay.
Ja, was würdest du sagen, warum nur Stories? Warum machen wir nur Stories?
Weil ich denke, dass es das authentischste Format ist, das du buchen kannst. Also wenn die Person wirklich das Handy vorm Gesicht hebt und dann quasi aus der Seele im Idealfall und nicht mit Lügen da reinspricht, ist das ja so das alltäglichste und das authentischste Content-Format, was du bekommen kannst.
Das auch, definitiv. Für mich waren zwei oder so waren drei Punkte besonders entscheidend bei Stories. Und zwar erstmal, du kannst einen Link setzen. Das ist das allerwichtigste technische. Ja. So, weil ganz häufig höre ich, ja, wir wollen jetzt drei Reels kaufen. Und dann frage ich, und wie sollen die Leute dann bei euch kaufen? Wie soll das gehen? Mittlerweile kann man sogar Reels verlinken. Ich habe es gesehen, es gibt ja Meta bietet ja so eine Business Verification jetzt auch an und so. Das größte Paket kostet da 500 Euro.
Monatlich. 400.
Ja, monatlich.
Wahnsinn, ne?
Da kannst du dann hast du irgendwie einen verbesserten Support und irgendwie so einen Schnickschnack, ja. Und du kannst auch tatsächlich für dein Business Links in Reels einsetzen.
Das ist ja.
Ich habe es jetzt live noch nicht so richtig gesehen. Also ich glaube, fast niemand hat das, aber man kann es im Business Manager tatsächlich kaufen. So, und dann könntest du das machen. Aber wie gesagt, das hat kaum jemand. Und daher, wenn du das in Reels reinpackst oder in so ein Posting, wo sollen die Leute verdammt nochmal klicken?
Ja.
Ja, du kannst doch von denen nicht verlangen, dass die jetzt auf dein Profil gehen und in deiner Bio dann auf den Link klicken. Da die meisten Influencer wollen jetzt auch nicht ihre Bio dann in diesen anderen Shop da verlinken, meistens jedenfalls, ja. Oder du bist in so einem Linktree mit 10 anderen Angeboten. Das ist doch scheiße.
Ja, Paradox of Choice, und bis die Leute den Linktree dann finden, ist auch schon.
Und wir wollen ja auch niemals sowas wie Bekanntheit und Reichweite einkaufen. So. Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Das soll einen positiven ROAS am Ende des Tages haben. Deswegen immer Stories, weil wir da verlinken können. Da können wir immer einen Call to Action setzen mit, hey, klick jetzt hier unten, und dann ploppt da unten ein Link auf. Ganz einfach. Die zweite Sache ist, dass wir in Stories schon eine natürliche Verknappung haben. Und da kommt jetzt so ein bisschen auf die Kooperation an. Häufig nutzen wir aber auch diese natürliche Verknappung, dass wir halt wirklich ehrlich sagen können, dieses Angebot oder dieser Code hier, ja, Max 20 oder so, der ist nur so lange aktiv, solange du diese Story siehst.
Ja.
Tada, ne? Schon haben wir eine ehrliche Verknappung. Was war's? Und der dritte Punkt wäre, ja, das ist halt so ein bisschen, man kann es halt gut einbinden in den natürlichen Content. Es sieht so ein bisschen authentischer aus, als wenn es einfach nur so ein Beitrag wäre. Und der Geschäftsführer von Instagram, der Adam irgendwas, ich habe seinen Nachnamen vergessen, ja, der hatte auch mal in einem Interview erwähnt, dass man auf Instagram größtenteils über Stories und Chat wächst.
Mhm.
Und ich fand es auch ganz erstaunlich. Also, und seine Argumentation war, lerne dich meistens irgendwie im Feed kennen, gucken sich da schnell auch mal deine Stories an, darüber schaffen sie so eine persönliche Verbindung und dann folgen sie dir, als wenn du die ganze Zeit einfach nur so postest.
Das stimmt, ja. So wie ich es angesprochen habe, ist dann einfach authentisch und die Leute fühlen sich mehr verbunden zu dir.
Letzter Punkt vielleicht, den sicherlich auch alle interessieren, Tracking.
Ja.
Ja, wie willst du das angehen?
Also du hattest ja schon angesprochen mit dem Rabattcode MAX20, der wirklich nur in diesem Zeitraum von vielleicht 24 Stunden aktiv ist. Das musst du natürlich technisch im Shop einmal einstellen. Ich habe es auch schon sehr oft erlebt, zum Beispiel der Rabattcode MARIN15 jahrelang funktioniert. Kannst du natürlich als Schlupfloch ausnutzen. Und
Klassiker,
aber ja. Wenn die Sales dann 6 Monate nach der Kooperation reinkommen, dann bringt es ja auch nichts mehr im Tracking, sondern habt einen klaren Rabattcode, stellt schon mal ein, dass der nur so und so lange gültig ist. Und dann lasst euch die Story-Views geben. Und dann könnt ihr anfangen zu rechnen, eure CPM, euren ROAS und so weiter. Oder habe ich da was Entscheidendes übersehen, Alex?
Nee, das ist wirklich so die allerbeste Möglichkeit, dass da wirklich einen individuellen Rabattcode gibt, den man halt, damit kann man es einfach am besten tracken. Da passieren auch manchmal so ein bisschen so Fails, ja. Und zwar habe ich dann gehört, ja, wir geben jetzt den Code MAX10. Und dann gucke ich so, Moment mal, wenn man sich für den Newsletter anmeldet, kriegt man ja auch 10% Rabatt. Ja. So, warum sollte ich dann, also das ist überhaupt nichts Exklusives, überhaupt nichts Besonderes. Ja, also darauf müssen wir so ein bisschen achten. Auch achten natürlich, dass es nicht zufällig im Shop noch einen höheren Rabatt gibt. Das ist dann sozusagen komplett, der Schuss geht dann komplett nach hinten los. Wo man nochmal einen draufsetzen könnte, wäre, das haben wir auch schon mal bei einem größeren Shop gemacht, dass es wirklich Landingpages gibt für diese Influencer. Die waren wirklich ganz simpel, ganz, ganz simple Landingpages. Und in der Headline stand dann schon mal für irgendwie XY Angebot für Follower von X. Und das wirkt natürlich wie so personalisiert. Das war nur minimal personalisiert, also wirklich kein großer Aufwand. Du erstellst eine ganz simple, kurze Landingpage, ja, vielleicht so für ein Produkt oder ein Angebot. Ja, auch das ist vielleicht so ein kleiner Hack, also es sollte möglichst fokussiert sein, nicht hier mit dem Rabatt bekommt ihr 20% auf alles, sondern möglichst irgendwie vielleicht auf ein Paket. So. Dann kann man dazu wunderbar eine Landingpage bauen, speziell für das Paket. Es geht von der Landingpage auch direkt zur Kasse, gar nicht groß irgendwie im Shop oder so, für Verwirrung sorgen. Und diese Landingpage duplizierst du dann einfach 100 Mal und änderst einfach oben in der Headline immer nur den Namen.
Ja.
Für Follower von Marie, für Follower von Max, von X-Flower, Opti-Grilla, was weiß ich, als Sienna, irgendwas. Das heißt, damit kannst du wunderbar personalisieren. Wir haben es jetzt, ich sag mal, ist schwierig, das ganz konkret AB zu testen. Ja, was jetzt besser, einfach auf die Produktseite oder in den Shop oder auf diese Landingpages. Aber diese Landingpages sind kein großer Aufwand und von der Idee her müsste das besser konvertieren.
Ja, sehe ich auch so. So kann man, ja.
Ja, da haben wir schon eine mega Folge jetzt schon zusammen.
Ja.
Ja, wir sind ja schon gut über der Zeit. Wir wollten das ja immer so auf 30 Minuten. Aber ich meine, es ist ein mega großes Thema. Wir haben auch bis jetzt, glaube ich, vielleicht nur so einen Teil davon angesprochen. Aber ja, lass uns das gerne nochmal irgendwie wiederholen. Wenn jemand Fragen hat.
Ich wollte gerade nochmal zusammenfassend sagen, bevor ihr anfangt, macht eure Recherche, schaut, sind die Follower der Person echt? Was kriegen die Content Pieces für eine Engagement Rate? Und dann ganz wichtig, schaut, passen die Zielmotive oder die persönlichen Motive des Influencers mit den Kaufmotiven der Zielgruppe zusammen? Auf der einen Seite wieder das Beispiel, wenn jemand Rennautos verkauft, kriegst du da nicht den veganen Snack verkauft wahrscheinlich, sondern eher der Griller zu dem Messershop. So in die Richtung. Und auf der anderen Seite, wie ist der Influencer drauf? Geht es ihm eher um Status in seinem Content oder ist er eher so der bedächtige, vorsichtigere Typ? Da kannst du auch dein Produkt dann einordnen. Dann geht es darum, dass die Influencer auch wirklich Storytelling betreiben, weil die dann die Zielgruppe eher hooken in ihrem Content und auch überzeugen können, anstatt diese klassischen Produktplacements mit Produkt in die Kamera halten und einfach stumpf verkaufen. So könnt ihr dann eher Markenbotschafter heranzüchten, anstatt einmalige Placements, wo ihr euch immer wieder einen Kopf machen müsst. Und ja, dahingehend sind dann auch eher Nischeninfluencer besser als jetzt diese, sagen wir mal, Z-Promis oder wie man sie auch benennen will.
Promis, also ganz weit hinten, ja.
Richtig, richtig. Kannst du da was hinzufügen, Alex?
Ja, von meiner Seite würde ich einfach nur so sagen, Stories, eigene Codes, Verknappung mit einsetzen, ja, und das, was du gesagt hast, damit haben wir einfach die besten Ergebnisse und gerne auch häufiger mit den Leuten zusammenarbeiten, soweit es geht. Dann kriegt man auch schnell mal einen richtig guten ROAS raus. Auch diese Leute sind, also auch diese Aktionen sind teilweise halt nicht, wenn jetzt eine Person gar nicht performt hat, dann heißt es nicht unbedingt, dass die für immer gar nicht performt. Wir geben Leuten gerne auch nochmal eine zweite und dritte Chance. Aber wenn dann von 3 Kooperationen 2 gefloppt sind, dann ist das vermutlich dann schon durch. Aber wenn eine gefloppt sind, dann kann es einfach tagesformabhängig sein. Dann sollte man da den Kopf nicht in den Sand stecken.
Richtig. Das fasst gut zusammen. Deshalb danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es in eine neue Folge geht, der Social E-Commerce Show. Du findest uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du unsere 2 schönen Gesichter lieber siehst, folg uns auch auf YouTube. Da hast du auch ein Bild zu diesen wunderschönen crispy Stimmen. Bis dahin, viel Spaß dir beim Umsetzen. Bis zur nächsten Folge.
Ilia, vielen Dank. Ciao, macht's gut.
Ciao, ciao.